Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Willkommen beim Hörgang. Ich bin Carola Göring und Medizinjournalistin. Unser Thema heute ist eine neue Therapieoption für Frauen mit frühem Brustkrebs. Diese Substanz aus der Klasse der CDK4/6-Inhibitoren kann das Rezidivrisiko erheblich senken. Das konnte die zulassungsrelevante MONARCH-E-Studie mit Abemaciclib zeigen. Ich spreche jetzt mit Dr. Arik Galit aus Wien über diese neue Therapieoption und welche Patientinnen sie erhalten sollten. Der Podcast wird freundlicherweise von der Firma Eli Lilly unterstützt. Herzlich willkommen, Herr Dr. Galit.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Herr Dr. Arik Galit ist Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe. Er leitet am Hanusch-Krankenhaus das Brustkrebszentrum und dort sehen Sie quasi täglich ganz viele Patientinnen mit frühem Brustkrebs, kann man so sagen, oder?
Ganz genau. Also wir sehen natürlich Patientinnen aus allen Sparten der Brustkrebstherapie, aber natürlich auch sehr viele Patientinnen mit einem frühen Brustkrebs.
Ja, wunderbar. Aber bevor wir genauer auf die Patientinnen zu sprechen kommen, sprechen wir doch über die MONARCH-E-Studie mit Abemaciclib. Was ist die wichtigste Aussage dieser Zulassungsstudie MONARCH-E?
Also für mich die wichtigste Aussage ist, dass wir jetzt erstmalig einen Vertreter aus der Gruppe der CDK4/6-Hämmer haben, der auch im adjuvanten Setting zugelassen ist. Warum ist das für uns so wichtig? Das sind Patientinnen, die zwar prinzipiell einen hormonempfindlichen Brustkrebs haben, der ja an sich von seinem Verlauf her normalerweise nicht aggressiv ist, aber auch hier gibt es so circa ein Viertel der Patientinnen, die einfach Hochrisikofaktoren haben, wie ein hohes Grading, ein Lymphknotenbefall, eine Tumorgröße, die doch deutlich über 2 Zentimeter ist. Und wir haben jetzt erstmalig die Möglichkeit, diesen Patientinnen auch adjuvant eine Medikamentenkombination anzubieten, um einfach das Risiko eines späteren Rezidivs zu senken. Und das ist für mich etwas, was jetzt im klinischen Alltag ganz, ganz dringend erwartet wurde.
Ich wollte Sie noch mal fragen nach der Studie der MONARCH-E. Was ist die wichtigste Aussage eben für diese Patientin mit dem hohen Rezidivrisiko, die Sie gerade so schön beschrieben haben?
Dass eben Patientinnen mit Lymphknotenbefall, sprich mehr als 4 Lymphknoten oder auch 1 bis 3 Lymphknoten, die einfach eine große Tumorgröße haben, davon profitieren, wenn sie 2 Jahre lang ab Therapiebeginn das Abemaciclib adjuvant dazu nehmen. Und was wir sehr schön sehen, ist einfach, dass bereits nach 3 Jahren eine deutliche Risikoreduktion bei diesen Patientinnen stattfindet, in einer Größenordnung von ca. 30%. Sowohl was das lokale Rezidiv betrifft, als auch die Fernmetastasierung. Und das, finde ich, sind beeindruckende Zahlen. Zumal das jetzt die erste Substanz ist aus der Gruppe, die das bestätigen konnte.
Das sind tolle Ergebnisse. Die Studie hat ja eben zur Indikationserweiterung für den CDK4/6-Inhibitor Abemaciclib gesorgt. Was macht Abemaciclib aus Ihrer Sicht so besonders?
Wahrscheinlich auch die einfache Handhabung. Erstens einmal ist das der CDK4/6-Inhibitor, der kontinuierlich genommen wird, sprich 2-mal täglich und das durchgehend, was vielleicht auch für die Wirkweise einen Vorteil haben dürfte. Und ich denke, dass das A für die Handhabung einfacher ist, die Wirkweise selber damit kontinuierlich gegeben ist. Und was jetzt sozusagen adjuvant nicht so relevant ist, aber mehr im metastasierten Setting, wenn ich ein bisschen ausholen darf, ist einfach die Tatsache, dass es sogar in manchen Ländern als Monotherapie zugelassen ist.
Die Prognose der Patientinnen mit einem hormonpositiven und HER2-negativen frühen Brustkrebs ist ja generell positiv. Aber einige von diesen Patientinnen haben ja ein relativ hohes Risiko, auch dass ihre Erkrankung zurückkehrt, beziehungsweise die Metastasen. Wie viel Prozent der Patientinnen sind das denn etwa?
Also aus dem Bauch heraus, weil es kennt ja jeder sozusagen ein bisschen das Patientenkollektiv, das er behandelt. Aber ich würde sagen, so circa ein Viertel der Patientinnen erfüllen so die Kriterien in Richtung einer Risikosituation, sei es jetzt ein bisschen ein höheres Grading, sei jetzt der Lymphknotenbefall, das, was sich auch immer mehr rauskristallisiert, dass das Ki-67 auch immer mehr eine Rolle spielt. Und diese Patientinnen eben beim Hormonrezeptor positiven HER2-negativen Brustkrebs tendieren ja dazu, wenn sie ein Rezidiv oder eine Metastasierung entwickeln, das sogar eher zu einem späteren Zeitpunkt zu entwickeln. Und daher ist es ganz, ganz wichtig, dass man gleich zu Beginn die besten Medikamente zur Verfügung hat, um erst gar nicht in diese Situation zu kommen.
Verstehe. Diese Patientinnen haben also tatsächlich, man sagt ja häufig, ein unmet need. Warum reicht denn eigentlich die alleinige endokrine Therapie für die Patientinnen nicht aus?
Na, das sind ja die Patientinnen, denen man sowieso entweder adjuvant oder sogar neoadjuvant auch eine Chemotherapie dazugeben würde, weil man weiß, dass mit der Antihormontherapie alleine das Rezidivrisiko zu groß wäre. Und wenn man sich die Studienpopulation anschaut, waren es ja circa in beiden Gruppen so um die 90-95% der Patientinnen, die auch tatsächlich vor der Operation, also sprich neoadjuvant präoperativ, eine Chemotherapie erhalten haben oder nach der Operation. Die Gruppe der Patientinnen, die es nach der Operation bekommen hat, war sogar in beiden Gruppen etwas größer. Und wir wissen nun mal, dass der Hormonrezeptor positive Brustkrebs neoadjuvant nicht weiß Gott wie gut anspricht. Aber es sind einfach Patientinnen, wo wir wissen, wir brauchen die Chemotherapie, weil einfach das Metastasierungsrisiko langfristig zu groß ist.
Wann im ganzen Behandlungsprozess wird denn dann die Entscheidung getroffen, wie die adjuvante Therapie aussehen soll?
Naja, unmittelbar eigentlich de facto nach der Operation, weil die Patientinnen kommen dann mit dem Operationsergebnis. Wir haben die Tumorgröße, wir haben den Lymphknotenbefall und spätestens nach der Operation ist definitiv für jedes onkologische Board klar, welche Form der adjuvanten Therapie empfohlen wird. Und da gibt es einfach die Kriterien, die eindeutig dann sagen, okay, die Chemotherapie ist notwendig. Es gibt ja inzwischen auch die Patientinnen, die in Grenzsituationen sind, wo wir anhand von Multigenomic Assays das Tumorgewebe sozusagen untersuchen und man sogar prozentuell angeben kann, wie viel eine Patientin von einer Chemotherapie adjuvant profitiert. Und das ist dann oft auch für die Patientinnen der Zeitpunkt, wo sie dann entscheiden, okay, das ist für mich ein Prozentsatz, mit dem kann ich was anfangen. Ich profitiere tatsächlich von einer Chemotherapie.
Sie haben gerade ja schon ein paar Kriterien gesagt. Welche Rolle für die Entscheidung für eine Therapie mit Abemaciclib, welche Rolle spielt das Tumorboard?
Naja, das Tumorboard ist letztendlich die Institution, wo alles zusammenfließt. Erstens einmal das histologische Ergebnis der Operation, die Expertise der einzelnen Fachrichtungen und es ist dann einfach eine multidisziplinäre oder interdisziplinäre Entscheidung, die dann eine Empfehlung ausspricht, welche Form der Therapie adjuvant notwendig ist.
Mhm. Können Sie auch noch was zu den Sicherheitsdaten von Abemaciclib sagen? Was sind da Ihre Erfahrungen?
Naja, das Gute beim Abemaciclib ist, dass wir das Präparat ja schon sehr gut aus dem metastasierten Setting seit ein paar Jahren kennen. Und damit haben wir ja jetzt auch keine Überraschungen, weil die Therapie ist ja de facto die gleiche. Die wird in Kombination mit einem Aromatase-Hemmer adjuvant gegeben. Und das sind Nebenwirkungen, die wir seit Jahren kennen, mit denen wir gut umgehen können. Und da fallen mir jetzt spontan sowieso hauptsächlich nur die Diarrhoe und die Müdigkeit ein, die jetzt für die Patientin subjektiv belastend sein können. Aber auch da sind wir, glaube ich, schon sehr gut in der Routine aufgestellt, dass wir damit umgehen können. Die andere Nebenwirkung, die natürlich bekannt ist von den CDK4/6-Hemmern, die Neutropenie, ist ja für die Patientin subjektiv nicht wahrnehmbar.
Ja, jetzt haben wir viel über die Ergebnisse von MONARCH-E und die Patientinnen gesprochen und auch die sich daraus entwickelnde neue Situation für die Patientinnen mit frühem Brustkrebs und hohem Rezidivrisiko. Was würden Sie jetzt Ihren Kolleginnen zu diesem Thema mit auf den Weg geben wollen? Was sollten diese unbedingt beherzigen?
Das klingt jetzt blöd, wenn ich in einer evidenzbasierten Medizinwelt davon rede, aus dem Bauchgefühl heraus. Aber es ist so, dass wir viele Patientinnen haben, wo wir einfach wissen, okay, aus dem Bauchgefühl heraus, das ist eine Patientin, die wird wahrscheinlich in 5 oder 10 Jahren ein Problem haben in Form einer Metastasierung. Dieser Patientin wollen wir von Anfang an etwas anbieten, um einfach dieses Risiko zu senken und diese Metastasierung zu verhindern. Und ich glaube, dass diese ganzen Patientinnen, denen wir früher aus der Hüfte heraus jeder automatisch eine Chemotherapie empfohlen haben, davon profitieren, dass sie jetzt adjuvant 2 Jahre das Abemaciclib in Kombination mit einem Aromatase-Hemmer nehmen können. auch die jüngeren Patientinnen in Kombination mit einem GnRH-Analogon, also die Altersgruppen, sind breit gefächert. Und wenn man sich anschaut, circa 5%, ich habe es vorhin eh schon kurz erwähnt, der beiden Kohorten haben ja gar keine Chemotherapie adjuvant oder neoadjuvant erhalten. Die Daten geben es uns noch nicht her, aber ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass wir diesen Hochrisikopatienten vielleicht sogar in Zukunft die Chemotherapie ersparen können, adjuvant oder neoadjuvant, wenn sich über die Jahre herauskristallisieren sollte, dass diese Therapieformen so gut wirken, dass wir gar keine Chemotherapie brauchen bei einem hormonempfindlichen Brustkrebs.
Das wäre ja für die Patientin sicher ein großer Benefit. Ja, sehr vielen Dank, Herr Dr. Galit, dass Sie hier waren. Dankeschön.
Gerne.
Das war der Hörgang. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wurde Ihnen von der Firma Eli Lilly gewidmet.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.